I'm putting this on the tape for you. I thought this would be a much better way for you to understand what's going on than to try to write you a letter, because to sit down and try to write you a letter takes time, and this takes time too. I don't mind that, but I can talk better than I can write. So I feel like I'm talking to you right now. One day, Mary left the house just before noon. While she was gone, the house caught fire inside. It's confined inside. Burned in the hall, burned in the bathroom, burned it out. Burned the inside walls, burned that front bedroom where she was living out, and the living room. You remember the nice portrait that Mary had done of you that was hanging over the fireplace? It burned completely up with the exception of the frame. The picture itself burned completely out of the frame. Kind of take you back to the beginning, Pat. One day Mary left the house just before noon. The picture itself burned completely out of the frame.
Schweizer Bunker. Auf den Spuren von Patricia Highsmith. Von Michael Lissek.
Highsmith hatte damals ja schon in der Schweiz gelebt, im Tessin.
Wenn man die Häuser anguckt, ist es ganz interessant.
Und ihr Haus, das ist auch, also es ist auch ein Steinhaus, es liegt so am Hang.
Das letzte Haus, das nach ihren Vorgaben und Plänen gebaut wurde, hatte gewisse Bunkerqualitäten.
Es muss wirklich sehr dunkel gewesen sein, vor allem im Winter, in den Wintermonaten, da gab es wahrscheinlich gar keine Sonne.
Ein Sinnbild für ihre Zurückgezogenheit.
You remember the nice portrait that Mary had done of you that was hanging over the fireplace? It burned completely up with the exception of the frame.
Wenn ich über mich in einer Zeitung lese, mhm. Ich finde es zerstörend. Es hilft mir nicht.
Mhm. Du meinst, es zerstört die Arbeit oder es zerstört die Persönlichkeit?
Persönlichkeit. Beinahe wie eine Nervenunterbrechung, wie man sagt.
Ja.
Vor 6 Monaten, ich dachte, ich war etwas ganz beinahe abstrakt.
Und das kam von den Interviews,
ja,
in deiner Meinung?
Es ist nicht nur, dass ich sage, wann kann ich wieder arbeiten. Ja. Es ist nicht so einfach, ja. Es ist etwas tiefer. Dann denke ich sehr oft, vielleicht kann es das nicht handeln, I can't manage it.
Natürlich nicht, aber deine Freunde, die auch interviewt werden und so, macht denen das auch so viel? Glaubst du? Ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn nie gefragt. Mich würde es interessieren, ob das ein allgemeines Phänomen ist.
Zum Beispiel Samuel Beckett, der ist nicht mein Freund, aber ich weiß, dass er hat die Interview nicht sehr gern.
Wir kommen also jetzt hier in den Hochsicherheitsbereich gewissermaßen. Eben hier gibt es eine Eingangskontrolle, dass wirklich nur befugte Leute hinuntergehen, dass man auch die Kontrolle hat, wer unten ist, dass, wenn die Alarmanlage eingeschaltet wird, dass da nicht noch irgendjemand unten ist. Man trägt sich ein, wenn man hinuntergeht und auch wenn man wieder hochkommt. Also es geht natürlich immer eine gewisse Zeit, bis überhaupt ein Nachlass, wenn er ins Archiv kommt, in einem Zustand ist, dass man ihn ins Magazin hinunter transportieren kann. Die Sachen werden zuerst in einem Bearbeitungsraum, der oben ist, werden die erschlossen, umgelagert. Die kommen häufig in Bananenschachteln, in irgendwelchen provisorischen Materialien. Wir hatten auch schon einen Nachlass aus einem Konkursverfahren, der teilweise in Abfallsäcken zu uns kam. Wir sind jetzt also in diesem Tiefmagazin im fünften Untergeschoss hier des Magazinbaus. Sie sehen, das geht da also etwa, ja, vielleicht 30, 40 Meter lang und 30 Meter auch in der Breite. Hier sehen Sie den Namen Highsmith. Der steht da neben Schweizer Namen. Also es ist ja eigentlich eine Ausnahme, dass wir einen englischsprachigen Nachlass bei uns haben. Also Highsmith neben Weber, Perret, Mono und Dickelmann. Ich öffne jetzt dieses Abteil der Compactus-Anlage und wir finden hier den Nachlass Highsmith. Sie sehen, das sind 120 Archivschachteln.
Pat, it's been a day or two since I talked to you last. Florine and I grabbed a plane early Tuesday morning and took off for Denver, and from Denver to Boise, Idaho, and from Boise we rented a car and drove to Burns, Oregon.
Sie war ein Leben lang auf Reisen. She's a writer on the road. Ja, sie hat behauptet, sie könne nur in Europa richtig schreiben. Die Titel fand sie in Amerika, aber das Schreiben fiel ihr in Europa leichter.
Also ich denke, das war ihr auch irgendwie zu eng, diese Denkweise der Amerikaner, also diese Doppelmoral irgendwie. Also. Und ihr Weg wurde in Amerika eben bis heute eigentlich, wird das nicht richtig anerkannt. Also ja, sie hat eigentlich immer gekämpft, dass man ihr Werk anerkennt dort. Das ist eigentlich zeitlebens nicht geschehen und das liegt wahrscheinlich auch am Werk selber, weil es eben nicht so schön geschliffen ist und es gibt Gute und es gibt Böse und am Schluss gewinnen die Guten. Das ist eben etwas, was offensichtlich die Amerikaner sehr mögen, also, und das hat sie nicht geliefert. Also.
Nach dem Tod von Highsmith ging der gesamte Nachlass ins Schweizerische Literaturarchiv in Bern und aufgrund dieser Forschung und Sichtung des Nachlasses, ihrer Tagebücher, ihrer Diaries, ihrer Notebooks, hat man festgestellt, dass die Amerikaner sehr viel zensuriert haben und weggelassen haben. Das hat zum Teil damit zu tun mit der Homosexualität. Auch politische Anmerkungen wurden gestrichen. Alles wurde, im Prinzip waren es geschönte Ausgaben, politisch korrekte Ausgaben.
Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass mit gewissen Büchern sie nicht gerade allen Amerikanern nach dem Mund geredet hat. Das ist sicher.
Also sie kam Mitte 60er Jahre definitiv nach Europa. Zuerst England, dann Frankreich, dann die Schweiz. Und war aber schon zu Beginn der 50er Jahre, also sie hat ausgedehnte Reisen nach Europa gemacht, sobald sie das Geld dazu hatte. Ich denke, sie war immer fasziniert von Europa. Sie hat schon als Studentin hat sie ja so Fremdsprachen, europäische Sprachen gelernt, hat teilweise ihre Tagebücher auch in Spanisch, in Deutsch, in Französisch geführt, also übungshalber teilweise auch, um das noch etwas zu besser zu vertuschen, also als sie noch zu Hause wohnte und mal, glaube ich, die Mutter dabei ertappt hat, dass sie ihre Tagebücher gelesen hat. Aber eben, sie hatte immer diese Affinität zu Europa und ist dann hierher gereist. Sie hatte ja auch ein ambivalentes Verhältnis zu den USA. Also einerseits war sie Vollblut-Texanerin, sie hatte auch einen sehr guten Kontakt zu ihrem Cousin, der ein Organisator von Rodeos war in Fort Worth, also wo sie geboren wurde. Auf auf der anderen Seite eben hatte sie enorm Mühe mit der amerikanischen Mentalität, hat das auch sehr stark kritisiert in Werken wie The Tremor of Forgery, wo sie immer wieder eigentlich diese American Way of Life eigentlich bloßstellt.
Tonight is our rodeo night. Florine's taking a shower and getting ready, and we've had quite a few phone calls today, and so we've been pretty busy. I've received some bills for Mary's stay at the Fireside Lodge. It's time to pay bills again, and so I've done some paperwork this morning in preparation for that.
Schreibutensilien, also von ihrem Schreibtisch einfach. Ja, das ist jetzt nicht unheimlich typisch, da ist noch irgend so ein Feuchtigkeitstüchlein von Crosshair zufällig dabei, das Schweizer Sackmesser, ja, Taschenmesser, ich weiß auch nicht genau, aber sie hat, ich denke, ein Grund, weshalb sie in die Schweiz kam oder etwas, das ihr an der Schweiz gefiel, war, dass die Sachen gut funktionieren, gute Qualität haben. Das hat sie schon bei einem ersten Besuch in den frühen 50er Jahren geschrieben. Also wenn sie in Europa sei und dann irgendwie das Gefühl haben wolle, dass alles so gut sei wie in den USA bei ihr, also von den Qualitäten, Größe der Sachen her, dann gehe sie nach Zürich.
In those days of my 20s, I had a job for 1 year, and then I was working freelance with comic book writing. And so I had to devote a certain number of hours to that. And consequently, I didn't have total time to give to a novel.
Damals, also so mit 20, habe ich als Comictexterin gearbeitet, und so hatte ich also nicht meine gesamte Zeit für Romane übrig.
Then you got the idea for Strangers.
Yes, when I was 24, but I didn't finish it till I was 27.
Dann hatten sie die Idee zu Zwei Fremde im Zug. Ja, als ich 24 war. Fertig war es mit 27.
Ich war ganz neu beim Verlag. Ich war gerade aus New York zurück. Daniel Kehl hatte mir das Lektorat von Patricia Highsmith anvertraut. Er sagte, trifft die Pat hier gleich um die Ecke in ihrem Hotel. Und es kam eine Frau auf mich zu in einem weiß gestärkten Hemd und in gestärkten schwarzen Jeans. Und sie kam auf mich zu, bestellte ein Bier und schwieg.
And your initial idea was these two men exchanging murders.
Und die Ursprungsidee war, dass zwei Männer Morde austauschen.
Yeah, that was the very initial idea, to be sure.
Do you remember how it came to you?
Erinnern Sie sich, wie Sie darauf kamen?
No, these things just pop into one's head, in my opinion. I can never
Nein.
Say why or when.
Ich glaube, sowas fällt einem eben einfach ein. Ich kann nie sagen, wann oder warum.
Es hatte mich niemand vorgewarnt, damals. Sie war im Büro von Daniel Kehl. Ich wurde dazugerufen und habe die Hand hingestreckt und wollte mich vorstellen. Und sie hat meine Hand nicht ergriffen. Es war ein wahnsinnig peinlicher Moment. Und ich habe nachher dann erst verstanden und habe das auch erklärt bekommen, dass sie niemandem die Hand gibt.
And then the book came out. And I think it was your agent sent it to Hitchcock?
Ihr Agent schickte es an Hitchcock.
Yes, but all agents send books to the West Coast, hoping that somebody, that a filmmaker will take an interest in them.
Das machen alle und hoffen, dass es einer nimmt. Hitchcock hat es genommen.
So Hitchcock did, fortunately for me.
Zum Glück für mich.
In Tenja gab es einen Politiker, einen Altständerat, und dessen Hunde, die kamen immer auf das Grundstück von Highsmith, und die hat sich extrem aufgeregt darüber. Und es gibt also Zettel im Nachlass, wo sie das wirklich aufgeschrieben hat. 5 p.m., Dogs of Salvioni sind wieder in meinen Garten gekommen, haben wieder gebellt und wirklich minutiös aufgeschrieben, wann diese Hunde ihr Grundstück betreten haben und so weiter.
Did he want you to come and help?
Wollte er, dass sie beim Drehbuch helfen?
No.
Nein.
I forgot if he,
ich habe vergessen, ob er gefragt hat, aber ich hätte es wahrscheinlich abgelehnt.
Probably would have declined it because I had a horror of Hollywood in those days.
Hollywood hat mich gegruselt. Da wollte ich nicht hin.
I didn't want to set foot there.
And the audiovisual, this audiovisual age doesn't interest you much either. I mean.
Und dieses audiovisuelle Zeitalter interessiert sie auch nicht besonders. Sie haben keinen Fernseher.
You don't have a television, for instance.
Nein.
No.
You don't miss it.
Vermissen Sie das nicht?
No.
Nein.
This is a very quiet life.
Ein sehr ruhiges Leben.
Well, you think so? I don't think so.
Finde ich nicht.
I think toward the end of her life, she sort of hated and loathed social contact.
Am Ende hasste Highsmith soziale Kontakte. Schon als junge Frau hatte sie sich nicht sicher in der Öffentlichkeit bewegt. Sie fühlte sich sonderbar, fremd, befremdet.
Towards the end of her life, she sort of hosted a party for when she moved into this house in Tenier in Switzerland. And you know,
gegen Ende ihres Lebens gab sie eine Party in ihrem neuen Haus in Tenier. Sie ertrug die lauten Geräusche nicht, obwohl sie nur ihre engsten Freunde eingeladen hatte. Eine Freundin fand sie irgendwann am Ende der Party im Badezimmer. Zitternd vor Angst. Mit anderen Leuten zu verkehren, beunruhigte sie.
Now, let's see, where were we? Oh, Mary got up in the middle of the night, got out of her bed, went into another person's room, jerked the cover off of them, and asked them what they was doing with that baby in the bed with them. She didn't know where she was, she didn't know what she was doing. The other day, she got her umbrella after one of the patients. She hit her over the head with it for no reason at all, just because she got upset about something. Mary got up in the middle of the night, old.
Sie hat offensichtlich, die Ideen schon im Kopf entwickelt und dann gewissermaßen niedergeschrieben, dass das so eigentlich ohne große Korrekturen festgehalten ist. Man sieht hier etwas Typisches, dass sie eine ganze zwei Seiten durchstreicht. Und das ist, häufig ist das so, dass sie das nachträglich macht, wenn sie eine Passage oder einen Teil eines Hefts benutzt hat, eigentlich schon ausgewertet hat, dann wird das gestrichen. Das ist das Zeichen, das ist erledigt, das ist ins Werk umgesetzt. Ja, hier sehe ich, ist, glaube ich, auch die schwarze Feder, die sie hier sonst benutzt hat, aber häufig ist es sonst mit rotem Stift teilweise durchgestrichen. Sie hat da so auch... Man findet auch Hefte, wo sie nachträglich das durchgearbeitet hat und dann notiert eben, in welchen Roman dann Passagen eingegangen sind, also gewissermaßen Ordnung geschaffen, nachträglich.
Ich versuche zuerst zu recherchieren, ja, aber und dann ziehe ich vor, weiterzugehen, so schnell wie möglich, und später kann ich etwas korrigieren, korrekt, wenn ich brauche. Wenn ich muss. Und wenn ich eine Geschichte schreibe, es ist dasselbe. Ich habe gerne 8 Seiten jeden Tag zu schreiben. Und meistens nachmittags von 1 Uhr bis 5. Sehr oft ein bisschen abends.
Diese große Disziplin mit diesen 7 Seiten pro Tag. Sie hat auch ihre Tagebücher dazu verwandt, als Steinbruch. Und man sieht das in ihren Tagebüchern und in ihren Notizbüchern. Gedanken, Szenen, Ideen, die sie verwendet hat, auch 20 Jahre später, streicht sie durch wie auf einer Einkaufsliste.
One's personal experience is rather limited. And even if you have a couple of divorces or you've been raped or something, I mean, it is limited. But if you use your imagination, it's really unlimited.
Die persönliche Erfahrung ist ja begrenzt. Selbst wenn man ein paar Mal geschieden wurde oder vergewaltigt worden ist. Nur wenn man die Einbildungskraft benutzt, ist man unbegrenzt. Woher kommt ihr Material?
I can't answer that question.
Diese Frage kann ich nicht beantworten.
Well, they just pop in my head, as I always say. I mean, how else do you say it?
Sowas fällt einem ein, sage ich immer. Und was sollte ich sonst sagen?
Where does Bach get his musical ideas?
Wo nimmt Bach seine Ideen her?
Robert Louis Stevenson, he's my idea of a good all-round writer. So is Henry James.
Oder Robert Louis Stevenson oder Henry James. Von Beobachtungen der ihn umgebenden Gesellschaft. Nicht aus persönlicher Erfahrung. Wenn man die Einbildungskraft benutzt, ist man unbegrenzt. Wenn man seine letzte Scheidung benutzt, ist man begrenzt. Und dann ist es noch nicht mal eine richtige Romangeschichte.
Was interessant ist, ist, dass man gelegentlich sieht, dass in der Ausarbeitung eines Romans, dass sie dort eben all die Metaphorik, all die komplexen Reflexionen eigentlich rausnimmt, dass diese reduzierte Sprache sehr gezielt ist. Also sie will einfach eine Handlung beschreiben, etwas, das passiert, und nicht die ganzen komplexen Reflexionen, die dahinter stecken.
Ich
hätte die Möglichkeit, Unmengen solcher journalistischer Sachen zu schreiben.
Parents were divorced before I was born, and I lived in a quarrelsome household. My mother and stepfather were frequently the petty quarrels, you know.
Meine Eltern haben sich vor meiner Geburt scheiden lassen, und ich lebte in einem ziemlich streitsüchtigen Elternhaus.
I wouldn't dream of using it.
Aber ich denke nicht im Traum daran, das zu benutzen.
I really don't like it. It's like a real piece of bread lying on the table, you know.
Es ist wie ein Stück Brot, das auf dem Tisch liegt.
You know, to me it's journalism.
Das ist Journalismus.
Spilling your guts on the table or something.
Die Eingeweide offenlegen.
In my flights of fantasy or flights of fancy in short stories, it's really unlimited.
In meinen Flügen der Fantasie bin ich unbegrenzt.
I think writing was Highsmith's way of channeling her sense of emotional disorder.
Im Schreiben kanalisierte Highsmith ihre emotionale Unordnung. Sie führte ordentlich Notizbücher und benötigte einen geregelten Tagesablauf. Sie kannte ihre Tendenz zur Unordnung. Sie war Alkoholikerin, ziemlich promiskuitiv und wusste, sie musste sich zügeln. In ihren Notizen sieht man diesen inneren Kampf, zum Beispiel zwischen Promiskuität und nachfolgender Selbstbestrafung. Sie gewöhnte sich, Disziplin an, um schreiben zu können. Sie kannte ihre schwarze Seite.
I don't know of anything else right now that I can talk to you about. I'm sure there's something, and I'll be back with you in just a few moments. I'm going to have to answer the phone.
Dann haben wir ihn. Diese lange Schachtel, eine Spezialanfertigung für die Schwerter, die bei ihr also immer im Salon hingen, glaube ich, gekreuzt und am Schluss offenbar parallel. Aber das sind doch ganz schöne Objekte. Springfield, Massachusetts, USA. Eben, ich glaube, die stammen noch aus der Zeit des Sezessionskrieges. Es war einfach etwas, das sie immer begleitet hat. Natürlich auch mit der Faszination der Gewalt zusammenhängt. Also es gibt ja bei ihr eigentlich kein Werk, wo nicht die Gewalt auftaucht als Phänomen. Sie hat ja weniger Kriminalromane im engen Sinn des Genres geschrieben, im Sinn von Detektivromanen, sondern es sind eigentlich Romane um das Phänomen der Gewalt und des Bösen, wie auch Romane von Dostojewski, könnte man sagen, eigentlich in ähnlicher Art einfach das Phänomen der Gewalt zur Sprache bringen.
Sie zu reduzieren auf den Begriff Kriminalautorin, das ist zu einfach, weil sie hat nicht diese klassischen Whodunits geschrieben, so à la Agatha Christie. Bei ihr sind es eben eher Whydunits, also wieso macht jemand etwas, und die Tat selber ist vielleicht nicht so bedeutend, sondern die Beweggründe, weswegen begeht irgendjemand einen Mord. Also die Psychologie des Täters, das ist eigentlich bei ihr das Interessante.
sie passt insofern dahin, als es meistens irgendein Verbrechen oder Mord und Totschlag gibt in ihren Romanen. Sie passt überhaupt nicht dahin, wenn man davon ausgeht, dass der Kriminalroman im konventionellen Sinn eigentlich eine Literatur ist, die Ordnungen bestätigt. Also, dass es ein Verbrechen gibt, das wird aufgedeckt am Schluss. Es geht darum, wie dieses Verbrechen aufgedeckt wird und am Schluss eigentlich der Täter gefasst wird. Häufig ist es so, dass man am Anfang den Eindruck hat, das ist ein netter junger Mann, mit dem man sich eigentlich gut identifizieren kann. Und ganz, ganz allmählich merkt man, dass da irgendetwas nicht stimmt, aber man kann sich dem nicht mehr entziehen. Man wird eigentlich mitgetragen. Ganz, ganz, sie hat ja einen sehr langsamen Schreibstil und fast etwas ermüdend manchmal, dass da fast nichts passiert. Und so zieht sie einen, allmählich zieht sie einem eigentlich den moralischen Boden unter den Füßen weg und plötzlich ist man an einem Ort, wo man mit dem, wo da eben ein Totschlag passiert oder sogar ein Mord und man fiebert eigentlich mit dem Täter mit, statt mit der Gegenpartei und identifiziert sich mit dieser Figur. Und ich denke, das ist das Unerhörte eigentlich in diesen Romanen, dass sie für mich auch zu großer Literatur machen, diese Kunst eigentlich, wie sie einen in wirklich auch erschüttern kann in den eigenen Voraussetzungen, moralischen Wertvorstellungen. Ja, dort sehe ich eigentlich die große Stärke von Highsmith.
When she started writing sort of in the late 40s, 50s, the idea that she, you know, a mystery writer, a suspense writer, could actually be seen to be celebrating amorality didn't go down very well with the mass market.
In den späten 40er, frühen 50ern war der Gedanke, dass ein Krimi-Autor die Unmoral feiern könnte, nicht marktauglich.
By her publishers in America particularly into belonging to a mystery genre. I think readers obviously were actually quite
Highsmith wurde stark kategorisiert, vor allem in Amerika. Sie wurde in die Krimi-Ecke gestellt.
And I think sort of the character of Ripley also really quite embodies that and embodies some of the problems that particularly America has with her.
Ihr Held Ripley verkörpert ganz gut die Probleme, die vor allem die amerikanischen Leser mit ihr hatten.
And it, you know, tells the story of a young man who's initially quite insecure.
Der erste Ripley-Roman ist 1955 veröffentlicht worden und er handelt von einem unsicheren Mann, der an Selbstsicherheit gewinnt, indem er die Identität eines anderen annimmt. Und er zeigt den Sieg der Unmoral. Am Ende jedes Ripley-Romans kommt Ripley mit seinen Morden davon und der Leser will, dass er davon kommt. Highsmith verführt ihre Leser, sich so weit mit Ripley zu identifizieren, dass man das will, den Sieg der Unordnung über die Ordnung. Einige Kritiker waren davon ziemlich entsetzt. Ein Mitglied der Crime Association in London drohte mit seinem Austritt, sollte Highsmith einen Preis bekommen.
Starting on the second page of this transcript to you, Pat, and seems nice to be able to sit here in our living room and talk to you rather than try to put it on paper. Paper just doesn't show it up like it does when you're in a conversation with someone. I wish I could hear your voice back to me, but I know that's impossible right now.
Tom Ripley, das war in Positano vor langer Zeit, 52. Ich stand auf eines Morgens um 6 Uhr und ging auf der Terrasse meines Hotels und ich sah einen jungen Mann auf der Strand unten und ganz allein und er machte einen Spaziergang und ich wusste nicht, was er macht, aber ich fragte mich, was macht er und warum ist er allein um 6 Uhr morgens. Und er sah wie ein Amerikaner aus, bin ich sicher. Also ein paar Monate später, ich entdeckte, man kann sagen, Tom Ripley, der in Positano gekommen ist.
Es geht um menschliche Abgründe, ein Moment in einem, sagen wir, fast normalen Leben und es wird wie ein Schalter gekippt und dann wird alles anders. Jeder ist zu einem Verbrechen fähig.
Das ist ein triebhaftes Schreiben eigentlich gerade in diesen frühen Romanen, das nicht rational reflektiert ist, weit weg von eben Thomas Manscher Ironie und Konstruktion. Das ist wirklich sie hat ja auch von Talent Mr. Ripley hat sie gesagt, er habe sich sozusagen selber geschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass eben das in dem Sinn auch das Schreiben dann eine Art war, das zu verarbeiten, diese äußerst schwierigen Beziehungen mit wirklich, die sie immer wieder an den Abgrund gebracht haben und dass sie diese Energie und diese vielleicht auch Verzweiflung dann ins Werk hineingebracht hat.
Dieses Intensive, das auch aus diesen Figuren geboren ist, die ihre Helden sind, die nicht die Gutmänner sind, sondern eigentlich die Bösen, die wir jederzeit werden könnten, wenn wir nur einen Schritt weiter gingen und eigentlich ständig spüren, der könnte ich auch sein, die könnte ich auch sein.
Ripley. Well, he's different because he's I depicted him as a person who doesn't feel guilt in the usual way.
Ripley ist anders. Er hat überhaupt kein Schuldempfinden.
Just doesn't bother him as it should.
Es stört ihn nicht so, wie es sollte.
You conceived of him when
und Sie erfanden ihn, als Sie jemanden am Strand sahen.
Yes, a solitary figure whom I never met.
Ich sah einen jungen Mann.
It was a young man walking around 6 in the morning.
Ganz allein.
In shorts on the beach.
Auf der Strand.
A couple of hundred yards from me.
Ich wusste nichts, was er macht.
And I didn't at once conceive of Ripley, but it started me thinking.
Ich fragte mich, was macht er und warum ist er allein um 6 Uhr morgen?
I think for Highsmith, Ripley was very much a representation of her unconscious.
Ripley ist die Darstellung von Highsmiths Unbewusstem.
And she identified with lots of aspects of his personality. Particularly, you know, he's a great aesthete. He appreciates fine things in life, like good wine and wonderful food, and you know, lovely art and powerful music.
And auch sie liebte schöne Dinge, guten Wein, gutes Essen, Kunst, Musik.
But then he sort of he did sort of play this kind of part where he was almost a kind of a real person to her.
Und Ripley wurde eine reale Person für sie.
In the 60s, I sort of came across letters that she'd written to friends, which were actually signed by
In den 60ern unterschrieb sie Briefe mit Ripley. Er war ein Repräsentant ihres kreativen Triebs, ihres Appetits nach Gewalt.
Ich habe den Eindruck, dass sie eigentlich eine große Sympathie mit solchen scheinbar kranken Tätern hat und dass sie da selber wahrscheinlich relativ nahe daran war. Also von ihrer Innenwelt, dass sie eine sehr starke emotionelle Innenwelt hatte mit großem aggressivem Potenzial und sie hat das dann in ihren Romanen eigentlich vielleicht ausgelebt.
Yes, I like him. And he is,
ich mag Ripley.
Close to being a psychopath, I suppose.
Er ist zwar ein Psychopath
and, doesn't feel the normal
und hat kein Schuldempfinden.
Amount of guilt.
Sagen, dass leider nicht eigentlich die ganzen Manuskripte von Highsmith erhalten sind. Es gab so einen Schnitt, als sie nach Europa gekommen ist, etwa Mitte der 60er Jahre. Und von da an sind die Sachen eigentlich weitgehend erhalten, aber die älteren Manuskripte sind weitgehend verloren. Also das Manuskript zum Beispiel zu ihrem wohl berühmtesten Roman The Talented Mr. Ripley, der ja mehrfach verfilmt wurde, das verbrannte offenbar bei ihr zu Hause in Texas oder bei ihrer Mutter kam das eben, ihr wurde das vernichtet bei einem Brand, wenn ich mich richtig erinnere, oder wurde auf jeden Fall zerstört.
Burned in the hall, burned in the bathroom, burned it out.
Before she was born, her mother tried to abort her by drinking turpentine.
Highsmiths Mutter Mary trank Turpentin, um Patricia abzutreiben. Und später machte sie vor ihr Witze darüber. Sie wundere sich, dass sie, Patricia, den Geruch von Terpentin so gerne möge.
Highsmith and her mother went on a trip together to France in the late 50s and they were staying together in a Paris hotel.
In den 50ern war Highsmith gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Pariser Hotel, wo sie Interviews geben sollte.
Highsmith and a few moments Highsmith, who was in her room, got a call from.
Während Highsmith noch im Zimmer war, ging ihre Mutter in die Lobby und gab sich als die Autorin aus. In Suffolk versuchte Mary Highsmith, Patricia mit einem Kleiderbügel zu erschlagen. Highsmith machte sich immer Sorgen, irgendwann einmal genauso verrückt zu sein wie ihre Mutter.
Wenn man die Häuser anguckt, ist es ganz interessant.
Das andere, auch ein Lieblingstier von ihr, waren die Schnecken. Wir haben hier auch so eine Tonschnecke. Ich weiß nicht, ob die auf dem Schreibtisch stand oder in einem Regal. eben die Schnecken, die haben sie auch unheimlich fasziniert. Sie hat ja da verschiedene Erzählungen geschrieben und hat auch selber eine Schneckenzucht gehabt, also eine ganz merkwürdige Sache, und hat die teilweise, das war glaube ich in England, und dann wenn sie ins Ausland ging, sie hat das mal beschrieben, dass sie die unter ihren Brüsten rausgeschmuggelt hat, weil man da nicht irgendwie irgendwelche Schnecken mit dem Flugzeug eigentlich rumtransportieren konnte. Also sie hatte offenbar ein sehr inniges Verhältnis zu den Schnecken, das hat sie nicht gegraust.
In Auricino, wo sie zuerst gewohnt hat, das ist sehr abgelegen. Ich war mal dort, das ist ein ganz, ganz kleines Dorf wirklich, also da kann man in Ruhe, in Frieden leben, also Es hat eine Kirche natürlich, es hat ein paar wenige Steinhäuser, und das ist dann wirklich alles, also es hat wirklich nicht sehr viele Häuser. Und ihr Haus, das ist auch, also es ist auch ein Steinhaus, es liegt so am Hang. Es muss wirklich sehr dunkel gewesen sein, vor allem im Winter. In den Wintermonaten, da gab es wahrscheinlich gar keine Sonne.
I kept them for years in a tank, sort of an aquarium.
Ich habe sie jahrelang in einem Aquarium aufgehoben.
Land snails.
Landschnecken.
And I like them because they're very quiet.
Das Haus in Frankreich lag zu einem Kanal, zu einem Kanal gewendet, der eigentlich über den Köpfen, die Schiffe fuhren über den Köpfen durch. Sie war also unter dem Wasserspiegel. Dann in der Schweiz, das erste Haus, das sie hatte, in einem Schattental, Maggiatal. Das Haus hat nur in wenigen Sommermonaten überhaupt nur einen Sonnenstrahl bekommen. Und es hatte sehr, sehr dicke Mauern. Sie war permanent im Schatten.
Ich habe das Wort typisch nicht sehr gern.
Aha.
Wieso? Alles für,
warum?
Es ist wie das Wort normal.
Ah.
Normal, das ist eine Regel wirklich. Und es ist auch von die Majorität gemacht. Das hat nichts mit Natur zu tun.
Aha.
Nach meiner Meinung.
Aha. Ja, das ist eine interessante Idee. Umso mehr als doch, naja, man könnte...
Ich meine, auch die Majorität macht die Macht in der Welt.
Ja.
Und nicht die Leute, die sind nicht so.
Die einzige gelungene Liebesbeziehung ist die zwischen Schnecken. In ihrem eigentlich traurigsten Beziehungsroman Tiefe Wasser, da ist der Protagonist, hat eine sehr schlimme Beziehung zu seiner Frau, die ihn betrügt, und er züchtet Schnecken. Und diese Schnecken, das ist die beste, erotischste Liebesszene bei der Highsmith. Diese Schnecken, die sich verbinden und viele kleine Schneckenkinder haben.
Das Haus, das sie bauen ließ, das wurde wirklich nach ihren Vorstellungen gebaut, und das ist wirklich so mehr oder weniger ein Klotz. Also nicht sehr schön von außen her, aber innen muss es wirklich noch schön gewesen sein.
Innen war es ziemlich cozy. Das passte für mich sehr gut zu ihr. Es war alles ebenerdig. Zum Garten hin. Sie war eine große Gärtnerin und mit Blick ins Weite nach Süden.
Schweizer Bunker. Auf den Spuren von Patricia Highsmith. Von Michael Lissek.
You remember the nice portrait that Mary had done of you that was hanging over the fireplace? It burned completely up, with the exception of the frame.
Im O-Ton waren zu hören Lucien Schweri und Ulrich Weber vom Schweizerischen Literaturarchiv, Anna von Planta, Lektorin, Ruth Geiger, Diogenes Verlag, Andrew Wilson, Highsmiths Biograf, und Don Coates, Cousin von Patricia Highsmith.
It's confined inside.
Es sprach Britta Steffenhagen. Technical Support Marianne Weil, Hermann Bohlen, Jens Jarisch. Musik, Zeitblom. Eine Produktion für den Westdeutschen Rundfunk 2005. Redaktion Adrian Winkler.